Erinnern Sie sich an mein Schwerpunktthema der letzten beiden Wochen. Im Weitblick der vorletzten Woche hatte ich das Thema Ausverkauf bei US-Tech-Aktien, Bärenmarkt oder antizyklische Chance und darauf aufbauend in der letzten Woche im Wochenschluss. Extrem schlechte Stimmung sollte US-Aktien stützen, Alphabet-Aktie der Woche und in der Vorwoche Meta-Aktie der Woche. Darüber sprechen wir heute. Und wir sprechen über Bitcoin. Und wir sprechen über Ihre zahlreichen Fragen. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Erste zarte Kaufsignale in den USA. Ausrufezeichen. Wir haben Mittwoch, den 26. März. Mein Name ist Michael Winkler. Sie kennen mich. Herzlich willkommen. Ja, wir können gerne direkt loslegen. Sie haben mich wieder mit zahlreichen Fragen, ich möchte nicht sagen bombardiert, aber einige Hausaufgaben aufgegeben. Zu vielen Einzelaktien, die arbeiten wir direkt ab, wobei ich heute versuchen werde, auch einige dieser Themen grundsätzlich dann mit zu beantworten und Dinge im Sinne einer Strategie, Depotstruktur und ähnlichen Dingen zu erläutern. So, Ihre erste Frage war, als wir letzte Woche über die geplante Dividende der St. Galler Kantonalbank, also der Aktie unseres Hauses, gesprochen hatten und über die Dividendenrendite. Und Sie fragten mich nach der Wertpapierkennnummer. Die würde ich Ihnen sehr gerne geben, ich kann es aber leider nicht. Erläutere ich Ihnen auch sehr gerne. Wir leben in der EU und besonders in Deutschland und eben innerhalb dieses Raums in einer gewissen Regulatorik. Und auch diese Sendung, so gerne Sie sie mögen, ist vor allem eine Information. Also es ist keine Anlageberatung. Ich empfehle Ihnen keinen Kauf oder keinen Verkauf von Aktien. Ich erläutere Ihnen gerne meine Gedanken, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Aber mehr sozusagen darf ich gar nicht sagen. Was bedeutet, auch in Absprache eben mit meiner Compliance-Abteilung, dass eine Wertpapierkennnummer, wenn ich sie noch nennen würde, zu stark in Richtung einer wirklichen Empfehlung gehen würde. Deswegen kann ich sie Ihnen leider nicht nennen. Aber ich glaube, das geht heute in Google ganz schnell. Innerhalb von einer Sekunde haben Sie die Wertpapierkennnummer erhalten. Was ich Ihnen aber sagen kann, wir sind anders als ja, viele Finfluencer oder YouTuber. Wir sind ja immerhin eine Bank, eine Vermögensverwaltung. Und ich glaube, mit dem Inhalt, den ich Ihnen jede Woche zweimal präsentiere, indem wir auch auf einzelne Aktien eingehen, und das hat mir unsere Compliance-Abteilung genehmigt, was sehr schön ist, und das, glaube ich, unterscheidet uns auch sehr stark von anderen Banken, die das grundsätzlich gar nicht machen. Also insofern hoffe ich, dass Sie unseren Service zu schätzen wissen und leider eben ohne Wertpapierkennnummer. Das nur als Erläuterung dazu. So, Ihre zweite Frage, das war wieder eine grundsätzlich, da geht es um einen Sektor und Depotstruktur und es geht um BB Biotech und eben die Biotech-Branche. Dazu, für alle die, die die Frage und die BB Biotech nicht kennen, die BB Biotech AG ist eine Schweizer Holding, die an der Schweizer und deutschen Börse eben als Aktie notiert ist. Und diese Holding investiert in Unternehmen in der Arzneimittelentwicklung, also in Biotech-Unternehmen. Sie ist vor allem in Unternehmen in den USA und Westeuropa investiert. Also dort ist ein Expertenteam von Ärzten, Medizinern, Wissenschaftlern, die ein aktiv gesteuertes Portfolio zusammenstellen, um ihnen ja Zugriff auf die Expertise im Biotech-Sektor zu geben. Und das ist grundsätzlich ein guter Gedanke, ein diversifiziertes und ein aktiv gemanagtes Depot mit Biotech-Aktien. Und dann schauen wir doch mal drauf, wie die Realität mit diesem Sektor aussieht. Ich habe Ihnen den Kursverlauf der BB Biotech für die letzten 15 Jahre mitgebracht. Die Überschrift, die ich gewählt habe, Biotech, klingt gut, ist es aber seit 2022 definitiv nicht mehr. Schauen wir drauf. Ja, wir hatten eine ganz starke Phase von etwa 2011 bis 2021. Gute 10 Jahre mit einem Kursanstieg der BB Biotech von 10 auf knapp 100 Franken. Richtig stark. Wenn wir uns aber anschauen, was seit Ende 2021 passiert ist, von diesen knapp 100 auf aktuell 32 Franken, muss ich sagen, das ist eine katastrophale Performance. Der Kurs hat sich nämlich seitdem gedrittelt. Das ist die eine Aussage. Und hier sieht man sehr schön, auch grundsätzlich, auch nachher für weitere Fragen zu anderen Aktien oder Themen, nicht jedes Thema, jede Aktie funktioniert in jedem Börsenzeitraum gleich gut. Also Sie konnten mit Biotech-Aktien, wie Sie hier gerade sehen können, über 10 Jahre lang hervorragend verdienen. Sie haben aber jetzt eine Phase seit 4 Jahren, da funktioniert überhaupt nichts und Sie haben Ihr Geld gedrittelt. Also ein Thema an sich ist nicht immer an der Börse gleich viel wert oder gleich gut. Dazu kommt die BB Biotech, um das noch ein bisschen einzuordnen, habe ich gesagt, ist ja ein aktiv gesteuerter Investmentfonds in Biotech-Aktien. Die Frage bei aktiv gesteuerten Fonds stellt sich immer, liefert er mir auch einen Mehrwert? Und dann können wir relativ einfach einen Vergleich zum Nasdaq Biotech Index anschauen. Und da schauen wir auf die letzten, kann ich Ihnen sagen, letzten 5 Jahre. Und da hat eben die BB Biotech Gesamtertrag -18% in den letzten 5 Jahren. Und der Nasdaq Biotech Index, der hat Ihnen +32 gebracht. 50 Prozentpunkte Differenz. Also da hat definitiv dieses aktiv gemanagte Biotech-Aktiendepot mal ganz stark daneben gelangt und da hätte ein ETF auf den passiven Nasdaq Biotech-Index vollkommen ausgereicht. Das dazu. Also, was ich davon halte, es ist extrem volatil. Es gibt Börsenphasen, die sind richtig gut. Seit mehreren Jahren läuft es nicht. Ab wann es wieder an der Börse laufen wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Auf jeden Fall ist der Sektor Biotechnologie jetzt im Rahmen, auch wenn wir uns nur den Nasdaq an sich, den komplett anschauen mit allen Technologieaktien, seit mehreren Jahren ein Underperformer. Wir sind nicht in dem Sektor investiert. Wann diese Underperformance endet, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber da diese Bewegung scheinbar doch sowohl positiv als auch negativ über mehrere Jahre andauern, sollte man wahrscheinlich erstmal eine Bodenbildung und eine beginnende relative Stärke abwarten. Kurz und knapp, Biotech für uns momentan kein Thema. Dann hatten Sie wieder nach einer Aktie gefragt, was ich von Jungheinrich halte. Auch da wieder für mich eine grundsätzliche Frage, wann macht eine einzelne Aktie Sinn im Depot? Für mich ist die Antwort, wenn sie mir einen Mehrwert bietet, entweder über eine Performance, also eine Outperformance, oder wenn ich mit ihr mein Depot weiter diversifizieren kann. Dazu kommt dann auch die nächste Frage, aus wie vielen Aktien, wenn ich in einzelne Aktien investiere, soll denn mein Aktiendepot bestehen? Aus 20, aus 40, aus 60? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ausschaut. Ich nehme an, 40 oder 60 Einzelaktien haben eher relativ wenige. Und dann ist die Frage nach der Depotstruktur. Also Jungheinrich, eine deutsche Aktie, also wie groß soll der Anteil von Deutschland in Ihrem Portfolio sein? Und Jungheinrich ist per Definition ja auch eine Midcap-Aktie. Wie groß sollen die Midcaps sein? So, und dann ist für mich in der Depotstruktur die Frage, wie stark möchte ich dieses Land oder diesen Sektor gewichtet haben und wie setze ich es am besten um? Also mal in der Regel definitiv nicht mit einer einzelnen Aktie. Und dann stellt sich eben die Frage, je nachdem, wie viele Aktien Sie grundsätzlich in Ihrem Depot haben und wie viele Sie für Deutschland und Midcaps reserviert haben, brauche ich wirklich eine Jungheinrich-Aktie im Depot? Das mal ganz grundsätzlich. Und wenn wir auf den Kursverlauf über die letzten 10 Jahre schauen, im Jahr 2015 notierte sie bei 20 Euro, jetzt ist sie bei 33 Euro. Es ist per Saldo über die 10 Jahre unter starken Schwankungen eine leicht aufwärts gerichtete, teilweise seitwärts gerichtete Kursentwicklung. Da ist natürlich dann die spannende Frage zu der Firma und dann eben zur auch relativen Performance. Für alle, die Jungheinrich nicht kennen, Lösungen für die Intralogistik, also neue und gebrauchte Gabelstapler, Flurförderzeuge, Elektroschlepper, automatische Lagersysteme, Batterien, Ladegeräte als Mietlösung und Regalinspektion. So, die Firma ist an der Börse knapp 3,5 Milliarden Euro wert, also ein typischer deutscher Midcap. Was hat mir zusätzlich mein lieber Kollege Christian Gombert, unser Gombi, noch dazu mitgegeben? Ein typischer MDAX-Wert mit einem hohen Hebel zum Ausrüstungszyklus, profitiert von Logistikwachstum und Urbanisierung und hätte einen deutlichen Hebel auf Wirtschaftswachstum. Also Thema unser Schuldenpaket, unser Infrastrukturpaket, wenn davon was umgesetzt werden sollte und in der Wirtschaft mal ankommen sollte, würde definitiv Jungheinrich davon profitieren. Das ist die eine Aussage, die qualitative. Schauen wir noch auf die quantitative. So über die letzten 10 Jahre hat Jungheinrich inklusive der Dividenden, weil vom Kurs sieht das jetzt ja nicht so berauschend aus, hat Jungheinrich 85% zugelegt, der MDAX 40. Also doppelt so gut wie der MDAX. Das klingt schon mal gut. Über die letzten 5 Jahre wird die Outperformance noch attraktiver. Jungheinrich, wie gesagt, inklusive der Dividenden knapp 80%. Der MDAX über die letzten 5 Jahre nur 11%. Also über 10 und 5 Jahre deutlich besser. Schauen wir uns die letzten 12 Monate noch an. Da war Jungheinrich plus 3, der MDAX plus 10. Da sieht es ein bisschen anders aus. Also grundsätzlich die Frage, möchte ich deutsche Aktien, möchte ich deutsche Midcap-Aktien? Und wenn ich das Thema umsetze, würde ich wahrscheinlich im Rahmen einer sinnvollen Depotstruktur sagen, definitiv nicht über eine Aktie, sondern wahrscheinlich dann mehrere. Wenn Sie für mehrere Aktien in Ihrem Portfolio keinen Platz haben, würde ich wahrscheinlich eher ein ETF, ein Index, ein MDAX-ETF nehmen. So viel zur Frage nach Jungheinrich. Dann vergrößern wir die Marktkapitalisierung ein wenig. Sie wollten etwas zu Versicherungsaktien, Allianz und Münchener Rück wissen. Sie laufen und laufen. Ist dies gerechtfertigt und sehen Sie demnächst vielleicht nach der Dividendenzahlung bessere Einstiegsmöglichkeiten? Vielen Dank. Ja, auch hier wieder eine grundsätzliche Antwort. Ich habe Ihnen für eine der beiden Aktien, für die Münchener Rück, den Kursverlauf der letzten 20 Jahre mitgebracht. Schauen wir doch einfach mal drauf. Und auch hier sehen wir, selbst bei den großen Versicherungsaktien, sie funktionieren nicht in jeder Börsenphase gleich gut. Also in der Phase von 2005 bis 2011, immerhin 6 Jahre, ist die Münchener Rück mehr oder weniger einfach nur seitwärts gelaufen. Seit 2012 haben wir eine Anstiegsphase gesehen, dann ist der Kurs in diesen Jahren von etwa 100 Euro bis zum Jahr 2022 auf 200 Euro. Leicht steigend angestiegen unter Schwankungen, ja. Und jetzt kommt das Spannende. Seit 2022, also vor gut 3 Jahren, bei den 200 Euro, ist diese Aktie in eine Trendbeschleunigungsphase eingetreten. Nämlich auf jetzt knapp 600 Euro, also von 200 auf knapp 600. Das ist eine extrem starke und eine extrem steile Performance. Das hatten wir in den 15 Jahren davor mal definitiv so nicht gesehen. So, und dann zeigt das schon wieder, dieselbe Firma liefert Ihnen in unterschiedlichen Börsenphasen, in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Performance ab. Es ist nicht immer alles gleich. Momentan profitieren die Versicherer vom höheren Zinsniveau, was wir eben seit Anfang 2022 haben. Und dazu zur Bewertung, Qualität hat seinen Preis. Also Sie zahlen bei der Münchner Rück und der Allianz momentan Kursgewinnverhältnisse für das laufende Jahr von etwa 12,5 bis 13. Die Dividendenrenditen aktuell liegen Münchener Rück aktuell 3,4%, Allianz 4,3%. Das ist okay, das klingt attraktiv, vor allem wenn wir wissen, dass diese Firmen qualitativ sehr hochwertig sind, starke Bilanzen haben und ihre Dividenden auch permanent erhöhen. Das ist gut. Allerdings sehen Sie auf dem heutigen Kursniveau nach diesem starken Anstieg der letzten Jahre auch die Kehrseite der Medaille. Denn die Bewertungen waren in der Vergangenheit deutlich günstiger als heute. Also ich will nicht sagen, dass ein 12er oder 13er Kurs Gewinnverhältnis jetzt teuer ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass in den ganzen Jahren davor die Allianz und die Münchner Rück Kurs Gewinnverhältnisse teilweise von deutlich unter 10 hatten und Dividendenrenditen, die relativ stark größer 5, größer 6% lagen. Das heißt, durch diese Neubewertungsphase in den letzten 3 Jahren hat sich die Bewertung verteuert. Sie zahlen ein höheres KGV als in den Jahren davor und Sie bekommen eine niedrigere Dividendenrendite als in den Jahren davor. Das heißt nicht, dass die Firmen schlecht sind, aber wenn ich auf diesen 20-Jahres-Chart schaue, muss ich sagen, ist jetzt wahrscheinlich bei knapp 600 nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um groß in Münchener Rück einzusteigen. Da gibt es wahrscheinlich andere Themen, die momentan in den Kursen deutlich niedriger sind. Also ob das nach der Dividendenzahlung einen günstigeren Einstiegszeitpunkt für Sie geben wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Der Blick auf die langen Jahre, auf die 20 Jahre zeigt mir allerdings, naja, da gab es deutliche Phasen, in denen ich für mein Geld deutlich mehr bekommen habe. Und insofern ist das, glaube ich, nicht der allerbeste Zeitpunkt, um groß einzusteigen. Wie sind wir positioniert? Wir haben Münchner Rück schon längere Zeit, auch im Dividendenportfolio. Und die Anmerkungen von Gombi noch dazu. Ja, stetige Steigerung des Buchwerts, vor allem aufgrund steigender Policen. Das ist eben qualitativ gut. Haupttreiber sind Preisanhebungen und die Datenqualität, gute Qualität der Firmen, attraktive, stetig steigende Dividende. Ja, meine Meinung noch dazu eben, der Preis, den wir heute zahlen, der ist deutlich höher als in der Vergangenheit. Dazu kommt die steigenden Dividenden, ja, die werden etwa um 10% in den letzten Jahren, ja, etwa um 10% erhöht. Das ist gut, aber sie sind definitiv kein Schnäppchen mehr. Also der Blick auf den 20-Jahres-Chart. Und das kann ich Ihnen grundsätzlich nur empfehlen, wenn Sie sich mit der Geldanlage, mit Aktienindizes beschäftigen. Schauen Sie nicht auf die letzten 12 Monate, schauen Sie auf verschiedene Zeiträume, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, vielleicht 20 Jahre, um Ihnen grundsätzlich ein Gefühl zu geben, wo wir uns gerade befinden. Das zu unseren beiden Versicherern. Unser vierter Punkt, Sie hatten nach Walmart und Amazon gefragt. Auch die Frage kann ich Ihnen auch etwa grundsätzlich beantworten. Beginnen wir mit der Walmart. Die Firma hat einen Börsenwert von 700 Milliarden Dollar. Die Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten 3 Jahre bei Walmart, 33, 30, 26. Da sage ich Hallo. Das klingt wie die Bewertung eines Tech-Unternehmens und nicht wie eines Lebensmittelhändlers. So, dazu kommt, wenn wir jetzt einmal auf den Kursverlauf der letzten 10 Jahre schauen, in den vergangenen 10 Jahren, also sie steigt grundsätzlich, also gute Aktie, alles gut. Aber in den letzten 10 Jahren hatte sich der Kurs nie weit von seinen Wochendurchschnittslinien bewegt. Also wir haben pink die 38-Wochen-Linie, grün die 100-Wochen-Linie und gelb die 200-Wochen-Linie. Und Sie sehen, Sie können bis ins Jahr 2015 zurückgehen. Von den Durchschnittslinien hatte sich der Kurs nie weit bewegt. So, seit Anfang 2024, das war bei 50 Dollar, hat sich die Aktie auf bis vor einigen Wochen auf über 100 Dollar in den letzten 2 Jahren verdoppelt. Mit dem Ergebnis, dass der Kurs sich extrem weit von seinen gerade 100 und 200 Wochen Durchschnittslinien wegbewegt hat. Also wir haben eine starke Rallye gesehen und insofern auch das. Da läuft ein Trend. Wir sind auch in Walmart auch investiert. Ja, aber ob das jetzt sozusagen der allerbeste Zeitpunkt ist nach 2 Jahren starken Kursanstieg und deutlich stärkerer Performance als in den Jahren davor mit einer 30er Bewertung im KGV neu einzusteigen, das ist wieder eine andere Frage. So, die Gedanken von Gombi noch zu Walmart. Sie haben grundsätzlich ein defensives Geschäftsmodell, könnte von Sektorrotation profitieren. Aber der US-Konsument und die Kaufkraft könnten die nächsten Wochen leiden. Thema höhere Inflation. Wir haben das mit den Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst, also die Kettensäge, mit der Elon Musk da momentan durchgeht. So, und wir, wie gesagt, wir besitzen die Aktie aufgrund des an sich defensiven Charakters, aber extreme Kursrallye in den letzten 2 Jahren. Amazon ein wenig anders. So, Börsenwert nicht nur die 700 Milliarden US-Dollar, sondern 2,1 Billionen US-Dollar. Sie gehört zu den ganz Großen. Die Bewertung bei Amazon, Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten 3 Jahre. 32, 27, 22 ist sogar günstiger als Walmart. Der Kurs ist, wenn wir mal in die Grafik der letzten 10 Jahre hineinschauen, auch gerade über die letzten 1-2 Jahre lange nicht so heiß gelaufen wie bei Walmart. Dann schauen wir das mal an. Der Kurs hat sich auch gar nicht so weit von seinen Durchschnittslinien entfernt. Wir hatten vor kurzem, vor einigen Wochen noch, deutlich oberhalb der 200 US-Dollar neues historisches Hoch. Wir setzen uns jetzt auf die 200 US-Dollar-Marke. Das ist die 38-Wochen-Linie. Wir haben bei 200 auch eine starke charttechnische Unterstützung aus den Jahren 2020 und 2021. Also das ist auch in der Nähe. Also Kurs lange nicht so heiß gelaufen. Wachstumswert. Was sagt Gombi noch? So, generiert für ihn aktuell zu wenig Gewinn oder Cashflow. Allerdings eskomptiert man die Zukunft mit normalisierten Margen. E-Commerce sollte 5-8% wachsen. Amazon Web Service 20% plus, Medien 40% plus, Upside weiterhin darstellbar. Das Unternehmen gewinnt weiter Marktanteile, E-Commerce, das ist gut, profitiert grundsätzlich vom Thema Digitalisierung, kann regional noch stark wachsen. So, neben Amazon sind für Gombi da auch noch die Themen eben oder die Titel Alibaba, Mercado Libre auch interessant. So, das auch zu Walmart und Amazon. Auch hier sehen wir unterschiedliche Börsenphasen, unterschiedliche Bewertungen, unterschiedliches Kursverhalten. Kommen wir zu, muss ich gerade mal schauen, Nike habe ich als Frage der Woche noch dabei. So, da muss ich nur eins weitergehen. Nike, Frage der Woche. Hier habe ich Nike. Sie hatten Ihre Einschätzung zu Nike, zyklische Konsumgüter. Der Kurs ist über die letzten 3 Jahre kräftig südwärts gelaufen. Was sagt die Charttechnik? So, und auch Nike möchte ich Ihnen sehr grundsätzlich beantworten. Und viele möchten sich momentan mit Nike beschäftigen, aus antizyklischen Gesichtspunkten. Schauen wir mal zum einen auf das Kursverhalten. Und hier habe ich Ihnen wieder die letzten 20 Jahre mitgebracht. Meine Überschrift lautet, was ist aus der Wachstumsstory geworden? Nike hat eine sehr starke Wachstumsphase, hier von 2005 bis 2021 gehabt, auch an der Börse. Kursanstieg von 10 US-Dollar bis knapp 200 US-Dollar. So, seit Ende 2021 Kursrückgang auf aktuell unter 70 Dollar. Das ist schon ein relativ starker, deutlicher Kursverlust. Börsenwert ist heute immer noch 100 Milliarden US-Dollar schwer. Kursgewinnverhältnisse mit den momentanen Gewinnschätzungen für dieses Jahr 31. Für nächstes Jahr kommen wir gleich dazu. Kein Gewinnanstieg, immer noch 31. Für übernächstes Jahr 24. Ja, was ist bei Nike los? Ja, es ist eine Turnaround-Story. Sie hatten ja ihre Geschäftsstrategie komplett geändert vor einigen Jahren. Wie ist es so schön? D2C, Direct to Consumer, ohne den Handel, das hat in der Summe nicht funktioniert. Sie hatten letzte Woche berichtet, sie hatten einen schwachen Ausblick gegeben, nochmal rückläufiges Wachstum, reduzierte Margen. Nike ist vom Charakter eine extrem starke Marke, ja, wissen wir. Wir wissen auch, dass viele zyklische Konsumgüteraktien momentan Probleme haben. Und sie ist eine Turnaround-Story und wir brauchen Geduld. Sie ist technisch schwach. Wenn wir auf den Chart schauen, sie notiert unterhalb der 38-Wochen-Linie und das bedeutet, sie notiert sowieso unterhalb der 100- und unterhalb der 200-Wochen-Linie. Also wir haben momentan einfach relative Schwäche, einen intakten Abwärtstrend weiterhin. Wir haben den schwachen Ausblick für die nächsten 12 Monate. Und da Sie mich danach gefragt haben, kann ich sagen, diese Bewegungen, sowohl die Wachstumsphase, die dann auf einmal von 2005 bis 2021 ging, hat wahrscheinlich viel länger gedauert, als Sie gedacht hatten. Und umgekehrt dauert die schwierige Phase inzwischen auch schon das 4. Jahr an, auch viel länger, als man gedacht hat. So, wir sind in einem Abwärtstrend, wir haben noch keine Bodenbildung. Also entweder warten Sie geduldig ab, bis sich in dem Chart wirklich was tut, eine Bodenbildung und zunehmende relative Stärke. Oder Sie sagen, Sie möchten so oder so in Nike investieren, dann haben wir das Thema ja, Sparplan, regelmäßige einfach Tranchen erwerben in dieser Phase hinein und schauen, dass es dann hoffentlich ab 2026 besser werden wird. So, jetzt gucke ich nur, was hat Bombi mir noch dazu geliefert? Ja, schwacher Ausblick, weiterhin Turnaround-Story, Problem, Zölle, Rohstoffkosten, Lieferketten und er bietet auch Alternativen. Aus der Schweiz, unsere On-Holding, also die Schuhe, die Sie vielleicht auch kennen, mit stärkerem Wachstum. Also wie gesagt, Probleme dauern häufig länger, als man denkt. Geduld ist gefragt und charttechnisch momentan weiterhin relative Schwäche, direkt immer noch kein Kauf. So, dann hatte ich noch vorbereitet, da habe ich jetzt keinen Chart dazu, aber Sie hatten noch nach Micron Technology gefragt. So, auch hier wieder Kursanstiege werden regelmäßig abverkauft, vor einigen Quartalen abgestürzt, seitdem in breiter Range seitwärts, niedriges KGV. Attraktiver Einstieg oder Finger weg. Zu Micron sind wir jetzt im Bereich der Chip-Aktien, Halbleiter-Aktien und Micron ist ein extrem zyklisches Thema. Fokus auf Speicherchips. Treiber sind die Preise für DRAM oder im NAND. Diese Preise sind sehr volatil. So aktuell Preisverfall, Überangebot, Nachfrageschwäche und wir sehen eventuell erste Erholung und jetzt kommt es im Week-over-Week-Vergleich, also im wöchentlichen Vergleich. Ja, so und eine extrem zyklische Aktie, die, wenn man eben nicht die Speicherchips hat, die Nvidia für die KI-Euphorie hat, eher schwierig, sehr zyklisch. Und auch da stellt sich für mich grundsätzlich eben die Frage, wie möchte ich dieses Thema abbilden? Möchte ich mit mehreren Aktien im Speichersegment bei den Halbleitern vertreten sein? Oder würde mir es lang, wenn ich das nicht kann, einfach im Vergleich den SOX, also den Index der Halbleiteraktien zu nehmen? Und da hilft vielleicht auch hier wieder, auch bei der Micron, Einfach ein Blick auf die Performance über verschiedene Zeiträume. Über die letzten 5 Jahre, Micron plus 133, klingt richtig gut. Der SOX-Index aber plus 240, deutlich besser. Über die letzten 3 Jahre, Micron plus 26, SOX-Index plus 38. Und über das letzte Jahr, die letzten 12 Monate, Micron minus 17, der SOX minus 3. Also über 5, 3 und 1 Jahr auch eine Underperformance. Ja, gibt eigentlich im Rahmen der Depotstruktur keinen Grund für die Micron-Aktie. Wenn Sie den Sektor abbilden möchten, dann wahrscheinlich eher, solange die Aktie keine Outperformance zeigt, einfach über das Sektor-ETF. So viel zu Ihren Fragen. 25 Minuten. Kommen wir zu meinem, ja, eigentlich Thema der Woche. Zarte Kaufsignale in den USA. Warum zart? Ich hatte Ihnen in den letzten beiden Wochen, wie gesagt, die Ausverkaufsstimmung gezeigt und die Charts und die Kursverluste. Wir hatten den Nasdaq 100 mit 3000 Punkten Kursverlust innerhalb von, ja, 3-4 Wochen. So, schauen wir doch mal aktuell in den Kursverlauf jetzt in den Nasdaq hinein. Also zum einen stabilisiert sich der Kurs oberhalb der 19.000er Marke. Wir sind sogar bis 20.200 und heute Morgen vorbörslich, ja, 20.250 angestiegen. Das ist gut. Wir sehen den MACD unten, der auf Long dreht. Das ist gut. Warum sage ich dann nur ein zartes Kaufsignal? Naja, der Nasdaq-Index, wir sind unterhalb der gelben Linie. Das ist die 200-Tage-Linie. Also technisch angeschlagen und bisher hat die Erholung auch nur bis zur 200-Tage-Linie gereicht. Die kurzfristigen Durchschnitte, 38 und 100 Tage, kommen von oben demnächst ins Chartbild als Widerstand. Wir haben von den Kursen aus den letzten Monaten permanent nach oben lauter Widerstände. Insofern, das ist technisch nicht unbedingt stark. Aber wir sehen eine erste technische Entspannung. Warum war es für mich das Thema in den letzten beiden Wochen? Es war zum einen das Ausmaß dieses Kursrutsches, zum einen. Und zum zweiten war es ja, das hatte ich Ihnen eben auch gezeigt in einer separaten Folge letzte Woche, die extrem schlechte Stimmung, und die habe ich an 3 Dingen festgemacht. Zum einen habe ich Ihnen gezeigt, dass die Volatilität der VIX-Index auf 30 gesprungen ist. Und bis auf den 5. August letzten Jahres war das ein 12-Monats-Hoch. Hohe Volatilitäten heißt hohe Nervosität, antizyklisch eher gut. Schauen wir auf den VIX-Index, der ist momentan schon wieder unter 18 gefallen. Von 30 auf 18 in nur 2 Wochen. Das heißt hier, die Schwankung, die Panik, die Nervosität verlässt den Markt. Ich hatte Ihnen darüber hinaus den CNN Fear and Greed Index bei 14 gezeigt, in der extremen Angstzone. Der ist inzwischen schon wieder auf 28 gestiegen. Nur noch in der Angstzone. Also wir sehen technische Entspannungen. Und ich hatte Ihnen dazu noch den Bull und Bear Index gezeigt, der extrem historisch negativ war. Und meine klare Aussage war, das riecht nach taktischen Chancen, das riecht zumindest nach einer Stabilisierung der US-Märkte. Und genau das ist jetzt 1-2 Wochen später eingetreten. Die Volatilität ist sozusagen kollabiert von 30 auf 18. Die Panik, die extreme Panik verlässt den Markt. Wir haben jetzt eine Kurserholung gesehen. 1000 Punkte im Nasdaq sind gemacht. Und ich hatte Ihnen darüber hinaus ans Herz gelegt, idealerweise nutzen Sie genau dieses Umfeld für Schreibstrategien. Verkauf von Optionen, Verkauf von Puts oder Discount-Zertifikate. Genau das ist jetzt aufgegangen. Das heißt für mich, aus dieser klaren, extremen Situation, der leichte Teil meiner Arbeit ist getan. Das ist jetzt so eingetreten. Jetzt sind wir normaler, wie es genau weitergeht, ob der Markt die Kraft haben wird, weiter anzusteigen oder ob ihn die Luft jetzt im Bereich der 200-Tage-Linie verlässt, das kann ich Ihnen wiederum nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir in den beiden letzten Wochen gute antizyklische Chancen hatten und der erste Teil dieser antizyklischen Chance ist jetzt abgearbeitet nach dieser jüngsten Kurserholung und insofern wird es spannend zu sehen sein, ob der Markt die Kraft haben wird, weiter zu steigen, sich weiter normalisiert oder ob wir abprallen werden und nur eine Seitwärtsbewegung. Schauen wir mal. Und ich hatte Ihnen 2 Aktien der Woche genannt. Wir kommen noch zum 9. Signal der Woche, bevor wir zu den Aktien kommen. Also im Rahmen dieser Entspannung, sowohl was Volatilität und Fear and Greed Index angeht, im Rahmen der Risikoassets hatte ich Ihnen auch vor einigen Wochen etwas zu Bitcoin gesagt. Hier unser Signal der Woche aktuell, Bitcoin stabilisiert sich. Ich hatte Ihnen vor einigen Wochen gesagt, Bitcoin unter 90.000, das war eine Top-Bildung, charttechnische Verkaufssignale und mal schauen, wohin dieser Kursrückgang uns führen wird. Er hat in den letzten Wochen uns bis zur 78.000 Dollar Marke geführt und Wir sehen jetzt eine Stabilisierung an der 80.000-Dollar-Marke. Wir sind aktuell schon bei 87.000. Diese gelbe Linie ist die steigende 200-Tage-Linie. Die haben wir sozusagen zurückerobert. Das ist gut. Also auch hier sehen wir erste technische Entspannungen. Wir haben bei 87.000 jetzt schon die 138-Tage-Linie erreicht. Das ist der erste Widerstand. Der MACD unten hat auf Long gedreht. Also wir sehen als Fazit für Bitcoin erste technische Entspannung, erste technische Stabilisierung. Und wichtig wird es dann sein, um wirklich wieder positiv für Bitcoin zu werden, dass die 90.000-Dollar-Marke, der alte richtige Widerstand, dass der auch überwunden werden kann. Das haben wir noch nicht geschafft. Aber zumindest Bitcoin hat sich definitiv stabilisiert. Auch das passt zum Kursverhalten jetzt gerade auch der Tech-Aktien. Und jetzt kommen wir unter Punkt 10 zu einem kurzen Update unserer beiden Aktien der Woche. Vor zwei Wochen Meta, letzte Woche Alphabet. Beginnen wir mit dem Blick auf Meta. Und ich hatte Ihnen die Meta als extrem technisch starke Aktie gezeigt, die anders als der Nasdaq und viele andere Tech-Aktien nicht unter ihre 200-Tage-Linie gefallen war, sondern genau bis 575 US-Dollar sich auf die gelbe Linie, die 200-Tage-Linie, gesetzt hat und momentan mit Kursen von 620 Dollar zumindest kurzfristig diese Marke, diese Zone erfolgreich getestet hat. Das sieht gut aus. Der MACD ist kurz davor, auf Long zu drehen. Das gefällt uns weiterhin. Und für uns, hatte ich Ihnen gesagt, auch fundamental Meta, technisch stark, fundamental stark für uns, ein Basisinvestment im Tech-Sektor und eben das Update nach zwei Wochen. Die genannte Zone von mir momentan erfolgreich getestet. Schauen wir mal, ob sie die Kraft hat, direkt weiter zu steigen. Und die zweite Aktie der Woche, das war letzte Woche die Alphabet, die sieht dann nämlich genauso aus wie viele Tech-Aktien. Sie ist nämlich in ihrem Rutsch unter die 200-Tage-Linie gefallen. Sie hat die starke Unterstützung bei 160 US-Dollar getestet, momentan erfolgreich getestet. Wir sind jetzt schon wieder bei knapp 170 Dollar. Unten der MACD, wie gesagt, der hat auf Long gedreht. Wir sehen kurzfristig ein weiteres Kurspotenzial, wenn wir uns das technisch anschauen, bis ca. 175. Da haben wir die 200-Tage-Linie und dann die fallende 38-Tage-Linie. Auch hier Fazit für Alphabet, testet erfolgreich die starke Unterstützung. Meta ist technisch stärker. Sie ist auch hier mit Alphabet auch attraktive Bewertung. Basisinvestment im Tech-Sektor. Und auch hier werden die nächsten Wochen zeigen, ob sie die Kraft hat, einfach weiter zu steigen oder ob wir erstmal in eine eher Seitwärtsphase übergehen werden. Das Update zu den Themen der letzten beiden Wochen. Wir hatten extremes Sentiment, wir hatten einen starken Kursrutsch gehabt, die 3.000 Punkte in den drei Wochen, was mich dazu verleitet hat zu sagen, wir sehen taktisch Chancen. Den ersten Teil, den leichten Teil, den haben wir jetzt abgearbeitet. Mal schauen, wie es weitergeht. Fazit kurz und knapp zusammengefasst. Die US-Märkte beruhigen sich. Der Nasdaq steigt der Nasdaq 100 um 1.000 Punkte von 19.2 auf 20.2 und erreicht die 200-Tage-Linie. Das Sentiment verlässt die negative Extremzone. VIX-Index fällt von 30 auf 18. CNN, Fear and Greed-Index steigt von 14 aus der extremen Angstzone auf 28. MACD dreht häufig überall auf Long, deswegen erste zarte Kaufsignale. Aber wir kommen jetzt schon bei vielen Dingen, bei vielen Indizes in Widerstände hinein. Mal schauen, wie es weitergeht. Bitcoin stabilisiert sich an der 80.000-Dollar-Marke und erobert damit auch die 200-Tage-Linie zurück. Auch hier technische Entspannung. Und wie gesagt, die Aktien der Vorwoche, Meta und Alphabet, testen erfolgreich ihre Unterstützung und drehen momentan nach oben. Das war relativ leicht für mich zu prognostizieren. Schwieriger wird es, wie es weitergeht. Wir schauen mal. Wir werden uns auf jeden Fall am Freitagnachmittag zum Wochenschluss wiedersehen. Und wie immer am Ende der Sendung. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr zahlreiches Einschalten, für Ihre zahlreichen Daumen, für die weiter steigende Anzahl der Abonnements, für Ihre vielen Fragen und Kommentare. Freut mich wirklich sehr. Und ich hatte heute nochmal sehr ausführlich Stellung, gerade zu vielen Aktien bezogen. Das werde ich am Freitag beim Wochenschluss nicht machen können. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Wir werden, wie versprochen, in dieser Woche uns am Freitag stärker dem Thema japanischer Aktienmarkt widmen. Da werden wir ein paar Minuten für brauchen und insofern werden wir dann nicht so viel Platz für eben Einzelfragen haben. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen und verraten. Und ich freue mich schon, mal schauen, was die Nasdaq bis Freitag machen wird. Wie immer, es war mir eine Ehre. Ihr Michael Winkler.